Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu Folge 58. Joran hat zerlegen. Wir befinden uns weiterhin in der parlamentarischen Sommerpause und trotzdem gibt es eine ganze Menge zu reden, vor allem auch über die Regierung und das Kabinett Scholz. Wie immer rede ich mit Johannes und wie fast immer geht es auch mal wieder um Corona. Dazu aber gleich mehr. Erstmal kümmere ich mich darum, dass Johannes hier reinkommt. In der Hoffnung, wie jedes Mal, dass das reibungslos funktioniert.
Das klappt. Die Einladung sollte auf jeden Fall raus sein. Und siehe da, wir sind begeistert. Ich grüße dich, Johannes.
Moin Martin, schön dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen. Wir haben uns ja diese Woche schon mal ausführlich gesprochen. Du hast es auch in der Story geteilt, die Woran hat Legenplanung. Aber jetzt geht es richtig zur Sache. Wir haben heute eine ganze Menge mit auf dem Zettel. Ich habe es schon angekündigt. Es geht um das Kabinett. Es geht wieder mal um Scholz, wie häufig in den letzten Wochen. Und es geht natürlich, muss man fast sagen, auch mal wieder um Corona. Aber dazu kommen wir später. Wie war deine Woche? Erstmal allgemein gefragt.
Ja, grundsätzlich war meine Woche eigentlich ganz gut. Außer gewöhnlich arbeiten hatte ich gar nicht so viel, um mich zu tun oder zu tun so. Ich war schwimmen. Das war mal eine coole Aktion. Ansonsten war ich viel mit unserem Hund draußen. Das war auch ziemlich cool. Aber es ist ja sehr bitter. Hier hat es bisher immer noch nicht geregnet. Wir warten seit Wochen wirklich mal auf Regen. Heute war es ja zumindest teilweise angekündigt, dass es schwer vorherzusagen, wo es dann wirklich auch ja wirklich regnet. Das ist hier nicht passiert. Regnet es denn bei dir in Berlin?
Tatsächlich, also wir haben ja letzte Woche ausführlich darüber gesprochen, tatsächlich ja. Also mehr oder weniger durchgängig seit heute Nachmittag. Also mal ganz leicht und dann ein bisschen stärker. Es gewittert ab und zu. Aber ja, also es ist richtig wohltuend. Vor allem, weil es heute sehr drückend war. Bis zum Mittag, bis zum frühen Nachmittag und sehr schwül, sehr heiß. Und jetzt ist einfach eine gute, schöne Luft draußen. Es ist vielleicht widersprüchlich, wenn man von Berlin spricht. Aber es ist tatsächlich alles nass. Das Wasser steht draußen. Also es ist richtig wohltuend tatsächlich.
Ja, aber ich habe auch gehört oder eben noch kurz gelesen, es ist auch ein bisschen schade, zumindest für manche Leute in Berlin, denn der Bundespräsident musste soeben sein Bürgerfest, also der macht immer einmal im Jahr so ein Bürgerfest, und da hat er heute Abend 1500 Gäste eingeladen zu sich ins Schloss, beziehungsweise im Park vom Schloss, und die musste er alle nach Hause schicken, weil das Gewitter zu gefährlich wurde. Das ist wirklich sehr schade, wenn man so ein Fest plant und dann Leute einlädt. Vor allem die Leute ärgern sich ja sehr, denke ich. Und das Ärztekonzert auch in Berlin wurde auch abgesagt, habe ich gerade noch reinbekommen, die Info. Das ist schon bitter.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das Ärztekonzert ist für die meisten Leute schlimmer als der Ausfall des Sommerfestes oder im Schloss Bellevue. Immerhin sind die Ärzte wohl heute Morgen und am Sonntag in Berlin eingeplant für das Tempelfeld. Und morgen und am Sonntag stand jetzt, spricht nichts dagegen, wettertechnisch, dass es stattfindet. Aber klar, für die Leute, die heute die Karten hatten, ist es schlecht. Und ich glaube, natürlich ist es auch ärgerlich für die, die eine Einladung haben zum Sommerfest. Ich glaube, Steinmeier hat da nicht so ein Problem, dass es ausfällt. Also der macht sich wahrscheinlich auch keinen freien Abend, aber ist wahrscheinlich trotzdem ein bisschen entspannter. Wobei ich jetzt nicht unterstellen möchte, dass er darauf keinen Bock hat auf das Sommerfest. Ne?
Ja.
Aber klar, für die Leute, wenn man einmal die Einladung hat und die Möglichkeit dabei zu sein in so einer Runde und auch Schloss Bellevue oder der Garten davor.
Dahinter.
Ist natürlich. Bitte?
Dahinter.
Ja, du hast recht. Ist natürlich ärgerlich so. Aber auf der anderen Seite halt überwiegt, glaube ich, das Positive bei der Mehrheit der Berliner, dass es auch endlich mal regnet und hier wieder nass ist.
Ja. Ja, wir warten hier in Hessen leider, oder zumindest da, wo ich wohne, immer noch sehr auf Regen. Hoffen wir, da kommt noch die Tage. Aber wenn wir schon bei Steinmeier sind, da habe ich mitbekommen, dass du ihn heute sogar gesehen hast. Wie kam es denn dazu?
Also ich habe das Gefühl, dass ich Steinmeier dieses Jahr öfter gesehen habe als meine Familie. Also nicht das erste Mal, dass ich auf eine Veranstaltung bin, bei der er auch ist. Also das heißt, ich habe jetzt kein Interview mit ihm, sondern wir sind halt zeitgleich auf der gleichen Veranstaltung. Wolfgang Huber, der war früherer Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, unter anderem, der war Bischof der EGPO der Landeskirche in Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, wie es richtig heißt. Genau, der hat am 12. August, glaube ich, seinen 80. Geburtstag gefeiert. Jetzt fand ein großer Festakt statt, ihm zu Ehren sozusagen. Und da war als ja, Festredner, als Hauptredner sozusagen Steinmeier eingeplant, war auch da. Weiß gar nicht genau warum, also wahrscheinlich, weil er eng mit Huber befreundet ist, sagt er jedenfalls. Sonst ist es ja, glaube ich, nicht gang und gäbe, dass er auf jedem runden Geburtstag von einem wichtigen Kirchenmann spricht. Genau, und da war ich heute zugegen und ich mag es ja so, dieses Drumherum an so einer Veranstaltung. Ja, also es ist schlussendlich das, was gesagt wird, ist jetzt nicht super außergewöhnlich, es ist erwartbar, es ist gut, aber mehr auch nicht. Auch so dieses Drumherum. Und das war heute aber ganz schön ätzend, muss ich sagen. Also ich war im Juni auch von der Kirche organisiert bei einer Veranstaltung, da war Steinmeier auch da. Gleiche Ort übrigens am Gendarmenmarkt. Und da war so dieser Sicherheitsapparat, das heißt, was man irgendwie durchlaufen muss, um da auf dieses Gelände zu kommen, viel weniger ausgeprägt als heute so. Also damals war einfach nur eine Technikkontrolle für die Journalisten. Das heißt, man musste einfach den Sicherheitsleuten oder den Menschen vom BKA zeigen, dass die Kamera halt wirklich eine Kamera ist. Das heißt, ich mache ein Foto, zeige ihnen das Foto und die merken, okay, die Technik in der Kamera ist halt Kameratechnik und nichts Gefährliches, sage ich mal so. Und wir sind heute davon ausgegangen, dass es genauso sein wird. Aber das war es halt nicht so. Wir mussten erst super lange warten, mussten uns alle rechtzeitig irgendwo sammeln. Dann mussten wir in so einen kleinen Raum reingehen, mussten da unsere ganzen Taschen und Gerätschaften abgeben, dann mussten wir den Raum verlassen. Dann ist das BKA mit einem Sprengstoffspürhund da rein. Der hat einmal durchgeschnüffelt, hat natürlich nichts gefunden, ist raus, dann durften die Sachen wieder nehmen, dann durften wir dann irgendwann rein. Also war ganz schön aufwendig mit viel Warten verbunden. Und das war so ein bisschen komisch. Wir haben dann auch die Sicherheitsleute von Steinmeier gefragt, warum das diesmal so sei. Das konnte er uns aber auch nicht sagen. Also er meint dann, er hat nur seine Befehle, er macht das, was er quasi machen muss. Aber warum das diesmal so ist und letztes Mal nicht so war, weiß er auch nicht. So ist halt ätzend gewesen und insgesamt zog sich das dann so ein bisschen durch. Ne? Also ich muss einen Text schreiben und Fotos machen. Es gibt Kollegen, die schreiben nur Texte. Es gibt Kollegen, die machen nur Fotos. Und dann ist immer so die Frage, wie gut wird das Foto? Ja, und also Huber hatte Geburtstag. Also will man ein Motiv haben, auf dem Steinmeier Huber gratuliert. Ja, also neben sich die Hände schütteln, was auch immer so. Das ist, glaube ich, für alle so dieses Zielmotiv gewesen, was am besten auch zum Tag gepasst hat. Aber als genau das passiert ist, standen halt die ganzen Sicherheitsleute vom Steinmeier halt in so einem Halbkreis drumherum. Und man hat es halt einfach nicht draufbekommen, dieses Motiv. Also das war, also wie gesagt, für mich ja nicht so schlimm. Ich bin sowieso fest angestellt und ich glaube, bei uns ist der Text auch im Vordergrund, Johannes. Aber wenn ich jetzt ein freier Fotojournalist bin oder einfach nur ein Fotojournalist, dann muss ich halt gute Bilder liefern. So. Und wenn dann drumherum Umstände sind, die mich da behindern und dafür sorgen, dass es nicht möglich ist, ist halt super ärgerlich. Und das hat man den Kollegen tatsächlich heute nicht nur angemerkt, sie haben es auch einfach gesagt dann, dass, also jedenfalls, wenn man so als Kollegen untereinander spricht, dass das einfach, es ging einfach nicht so. Das war nicht gut heute.
Ja,
Nichtsdestotrotz, coole Veranstaltung trotzdem.
so ähnlich habe ich das auch im Juli, war ich in Euskirchen beim Gedenkgottesdienst zur Flut, der letztes Jahr war. Und da habe ich das ähnlich erlebt. Also da war Steinmeier auch und wir Journalisten mussten auch in einen externen Raum warten und mussten dann raus und dann eine Kontrolle mit Sprengstoffhunden, so wie du es gerade beschrieben hast. Das Ding ist aber, also uns wurde vorher gesagt, zu einer bestimmten Uhrzeit sind wir fertig und können dann in die Kirche, wo das dann war. Und das Problem war, dass ich glaube, wir locker eine halbe Stunde Verspätung hatten, weil der Sprengstoffhund irgendwie zu spät kam und all so ein Kram. Dafür können die einzelnen Leute natürlich wahrscheinlich sehr wenig, aber insgesamt war es dann ja schwierig, dann irgendwie dann noch vor dem Gottesdienst irgendwie mit Leuten zu sprechen, die da hingehen, weil das einfach nicht möglich war. So, das war schon ein bisschen schade. Und von daher, ja, diese Organisation, die ist dann doch vermutlich anscheinend jetzt so ein kleiner Standard, wenn der Bundespräsident irgendwo aufkreuzt. Ich kann es natürlich jetzt auch selber nicht sagen. Die haben natürlich ihre Protokolle und ihre Vorschriften. Das ist ja auch alles wichtig und gut, dass das generell gemacht wird. Aber
Denke
die Arbeit von Journalisten darf natürlich nie eingeschränkt sein. Und das ist, glaube ich, wenn Sicherheitsmaßnahmen übergreifen oder wenn sie wenn man auf Journalisten wenig irgendwie eingeht oder eingehen kann letztendlich. Das kommt ja auch immer auf die Situation drauf an, Räumlichkeiten und all das hängt ja viel hinten dran. Dann ist es natürlich klar, dass das dann auch manchmal nicht besser geht. Aber ich glaube, manchmal hilft der Blick, dass man vielleicht auch Journalisten fragt, hey, wie können wir es denn für euch gut machen? Das wäre vielleicht ganz gut.
Ja, meistens sind ja dann in den Presseabteilungen oder so. Also das hat, heute lief quasi über die Presseabteilung der ECPO, also der Landeskirche sozusagen. Da sind ja häufig auch Leute mit dem journalistischen Hintergrund. So. Und ich glaube, es ist einfach eine blöde Situation. So, ne? Also die Pressearbeit wurde in dem Fall jetzt nicht unbedingt behindert oder so. Es war einfach vieles unglücklich, sodass du als Personenschützer natürlich zuerst sagst, ich schütze Steinmeier und sorge nicht dafür, dass ihr ein perfektes Motiv habt. Ja, das ist halt so. Also da muss man sich irgendwie arrangieren und zurechtkommen. Und das mit den Waden, ich weiß nicht, woran es jetzt genau gelegen hat, ist halt blöd, wenn du über 30 Grad da in der Sonne stehst und denkst, eigentlich müssten wir schon lange rein dürfen und so. Wie gesagt, für mich immer ein geringes Problem. Ich habe einen Laptop und eine Kamera. Wenn jetzt aber Fernsehteams waren, es waren Kollegen von ZDF und Co. da, die müssen natürlich auch Sachen aufbauen und den Ton und das ist natürlich blöd. Aber wenn man in der Situation dann immer was Positives abgewinnen möchte, finde ich, ist es halt, dass man die Möglichkeit hat, einfach mit den Kollegen, mit denen ich ja oder mit denen man sonst gar nicht weiter Kontakt hat, einfach so ein bisschen zu quatschen. So. Also man, entweder stehst du halt 30 Minuten schweigend nebeneinander so, aber ist ja auch komisch, so man redet dann einfach und lernt so ein bisschen Dinge kennen und ich meine, ich bin jetzt nicht lange im Journalismus, da ist es für mich auch mal lehrreich. Oder man spricht halt mit den Personenschützern, mit den DKA-Damen. Das ist auch immer ganz lustig. Der eine Hundeführer meinte nämlich, er ist selbst heute ganz überrascht, wie schnell das geht. Er meinte, sonst ist es oft mal so, dass sie eine Stunde warten, bis sie dann überhaupt ran dürfen. Und das ging heute relativ schnell. So, ne? Dann redest du darüber und sagst, ja, was ist mit dem Hund? Heute sind es über 30 Grad, wenn er jetzt hier eine Stunde warten müsste. So. Also es ist einfach sowas ist interessant und dann andere Dinge zu beobachten. Ja? Die sind mit dem Hund durch die Kirche durch und dann eben erstmal nicht bei uns, sondern dann ist der Hund erstmal weg und dann haben die irgendwo weit ab vom Schuss sozusagen, weiß ich nicht genau was, ich sage mal, was Sprengstoff ähnlich ist oder vielleicht auch Sprengstoff in einer minimalen Menge versteckt. Das hat der Hund da natürlich gefunden und hat angeschlagen und für ihn ist das ja ein Spiel für die Hunde. So, ne? Die haben ja nicht den Blick, den wir haben, wo das ist gefährlich, sondern für sie ist sozusagen das Spiel, wir finden den Sprengstoff mehr und belohnen so und das macht uns Spaß. Also sowas zu beobachten, finde ich dann auch irgendwie cool. So, ne? Das ist, dadurch vergeht die Zeit ein bisschen schneller, so man den Frust, den man vielleicht hat, der fliegt so ein bisschen, weil man halt dann doch irgendwie coole Sachen beobachten kann und coole Gespräche führen kann und dabei tatsächlich irgendwo was lernen kann.
Ja, du hast schon von deiner Woche erzählt. Ich weiß, dass du bei noch zwei anderen Pressekonferenzen diese Woche, oder bei zwei Pressekonferenzen warst diese Woche, das war ja heute keine. Vielleicht kannst du dazu noch kurz jeweils zwei Sätze sagen.
Das wird wieder, also ich habe tatsächlich diese Woche eine sehr volle Woche gehabt. Also das ist positiv, ehrlich gesagt, die Veranstaltung. Genau, es haben zwei christliche Hilfswerke ihren Jahresbericht 2021 vorgestellt, also ihr Geschäftsjahr 2021. Das ist einmal Miserio, das ist ein katholisches Hilfswerk gewesen, und die Diakonie Katastrophenhilfe, dann sozusagen das der evangelischen Kirche. Zwei Pressekonferenzen mit an sich dem gleichen Thema und trotzdem aber inhaltlich sehr unterschiedlich. Miserio hat schon starke Kritik, würde ich sagen, an der Bundesregierung geübt, an der Europäischen Union geübt, also an der europäischen Politik sozusagen, in Bezug auf die Hungerkatastrophe, die weltweit existiert. Und hat da auch sprachlichen Unterschied gemacht. Sie meinten, es gibt keine Lebensmittelknappheit weltweit gesehen. Es gibt genug Lebensmittel, theoretisch für alle. Aber das Problem ist halt, dass die einen zu viel haben, die anderen zu wenig und dass die Finanzierung tatsächlich ein Problem ist, für die nämlich, die zu wenig haben, so. Also da wurde das Beispiel Libanon genannt, dass die Leute sich schlussendlich einfach auch nichts kaufen können. Und das führt natürlich dazu, dass dann irgendwann auch die Lebensmittel knapper werden da vor Ort, weil dann Produktion auch irgendwie beschädigt wird, wenn Leute dann auch keine Lebensmittel, die zur Produktion benötigt werden, kaufen können. Also es zieht sich durch, aber sie meinen es eben, das ist das Markanteste, glaube ich, gewesen, die Aussage, es gibt keine Lebensmittelknappheit. Und damit verbunden der Vorwurf an die Bundesregierung, dass da Mittel gekürzt werden oder sollen im kommenden Haushalt. Da wurde Kritik geübt, ja, dass die Europapolitik nicht darauf abzielt, quasi für eine bessere Verteilung zu sorgen und für einen besseren Preis sozusagen. Und dann auch den Ländern, zum Beispiel vor allem in Ostafrika, da herrscht seit 4, 5 Jahren eine Dürre quasi durchgängig, dass man da Staatsschulden nicht erlässt. damit halt das Geld frei wird und für anderes verwendet werden kann. Die Diakonie hat so einen anderen Schwerpunkt ein bisschen gelegt, mehr auf die Ukraine-Hilfe. Das war auch ganz interessant und die haben einen enormen Spendenzuwachs. Also die haben mehr als 60% mehr Einnahmen alleine durch Spenden als im Geschäftsjahr zuvor. Liegt vor allem natürlich an der Katastrophe im Ahrtal, du hast da gerade was gesagt, als natürlich auch an dem Krieg in der Ukraine so. Nochmal kurz zu mir selber, so, die haben nämlich einen leichten Spendenrückgang. Und da sagte der Präsident, es liegt auch an dem Missbrauchsskandal. Also er kennt Leute, die schreiben, die gesagt haben, wir finden es gut, was ihr macht, aber ihr seid von der katholischen Kirche, Missbrauchsskandal, wir spenden da lieber nicht so. Genau, die Diakonie-Katastrophenhilfe hat jetzt schon so eine Planungssicherheit, eine finanzielle, dass sie für den Winter, der ansteht, für den Herbst, schon jetzt quasi Hilfspakete in die Ukraine liefert. Einfach, die wissen, wir haben jetzt schon so viel Geld, wir wissen, es wird auch weiter fließen, dass man da helfen kann. So, also das ist quasi ein positiver Ausblick, dass die kirchlichen Hilfswerke ja einfach. Die Frage ist, kann man je genug Geld haben für Hilfsorganisationen, ist die Frage, aber die haben grundsätzlich schon genug, um wirklich helfen zu können. So. Und jetzt gerade im Winter heißt es natürlich Decken, Schlafsäcke, irgendwelche Kocher und ähnliches. So, ne? Also alles, was mit Wärme zu tun hat, sozusagen.
Ja.
Waren
Vielleicht
mehr als zwei Sätze, aber
ja.
sind zwei kompakt große Themen sozusagen.
Vielleicht, welche Herangehensweise findest du da, welche kannst du denn besser nachvollziehen, dass man sagt, dass man die Gesamtsituation betrachtet und sagt, Leute, es gibt eigentlich genug für alle, ihr müsst es einfach nur besser verteilen oder den anderen Ansatz, also gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Ansatz bezeichnen würde, aber die andere Sichtweise, dass man sagt, wir konzentrieren uns nicht darauf, was es gibt, sondern wie wir aktiv jetzt helfen können und konzentrieren uns halt darauf.
Ich glaube, es muss zweigleisig sein, so, weil wenn ich, also weil das erste funktioniert halt nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist ein langer Prozess, also wirklich wahrscheinlich sehr langer Prozess, aber der muss halt angegangen werden. Das war vor allem der Hauptkritikpunkt, dass das irgendwie politisch halt aus Sicht von der Serie jedenfalls kaum eine Rolle spielt. So. Aber das ist was Langfristiges. So, ne? Also es ist natürlich wichtig, dass man jetzt akut hilft, auch mit Lieferungen von Lebensmitteln, so gar keine Frage. Aber ich muss langfristig Strukturen schaffen. So. Und die Diakoniekatastrophe meint zum Beispiel auch, das zählen auch Umweltaspekte. So. Ja, also, weil natürlich das Land da nicht zerstört werden darf, weil da Flüsse und Gewässer nicht zerstört werden dürfen, muss auch das ein Aspekt sein, dass man den Ländern vor Ort quasi hilft und auch Gelder bereitstellt und auch mit Know-how hilft, eben dass Vergiftung von Land wie auch immer nicht stattfindet. So. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Ist in der Theorie, glaube ich, immer wesentlich einfacher gesagt als in Praktik. So ist an sich, glaube ich, sogar ein Thema für eine eigene Folge, wenn ich jetzt den Einfluss Chinas noch betrachte, die ja in Afrika ganz extrem mitmischen, also im ganzen Kontinent sozusagen, und Europa da einen Einfluss verloren hat in den letzten Jahren, einfach weil man sich da rausgehalten hat, vielleicht nicht das nachhaltige Investment gemacht hat, was notwendig wäre. Jetzt kommen die Chinesen, machen übrigens kein nachhaltiges Investment so, ne, bringen aber Geld. So, und
Ja.
dass man mit dem Geld schlussendlich die Zukunft kauft der Länder, das sehen die Leute vielleicht nicht, wollen sie nicht sehen, da ist auch Korruption ein Problem. Und da muss Europa, also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sozusagen, die Bresche springen, ja, weil Afrika ein sehr, sehr junger Kontinent, was das Durchschnittsalter betrifft der Menschen da, er grenzt sozusagen an Europa. Ja, ich meine, wir spüren ja jetzt schon gewisse Auswirkungen von Armut und Hunger, dass Leute einfach versuchen, nach Europa zu gelangen. So, wenn wir den Leuten helfen wollen, in Klammern, und auch dem entgegenwirken, dass Leute im Mittelmeer ertrinken wollen und Co., dann muss man da einfach vor Ort ansetzen. Und dann, das hat auch die Kirche gesagt, als sie das Rettungsschiff sozusagen vor, ich glaube, 2019 Dezember, startete da die Mission mit dem Kauf des Rettungsschiffs fürs Mittelmeer, dass das nicht die Lösung ist. Und ich meine, das machen wir, weil wir nicht wollen, dass Menschen ertrinken. Wir wollen den Menschen da im Mittelmeer tatsächlich akut helfen, so. Und trotzdem ist es eigentlich primär, dass wir auch in das Land investieren und vor Ort quasi Hilfe leisten und dafür sorgen, dass die Leute gar nicht gezwungen werden, durch die Umstände übers Mittelmeer zu dann Europa zu fliehen. Also es ist ein riesen Themenkomplex so. Wenn man jetzt mit den entsprechenden Ministern, Ministerien spricht, sagen die vielleicht eine ganz andere Aspekte so. Ne? Das eine ist, was Organisation fordert, das andere ist, was politisch vielleicht auch machbar ist, keine Ahnung. Aber es ist ein sehr kompaktes Thema so. Und ist ein Thema, was uns Europäer extrem was angehen sollte, ehrlich gesagt.
Ja.
Auch alleine schon wegen der geografischen Nähe und dann natürlich der humanitäre Aspekt, gar keine Frage.
Ja, ich glaube, ich kann da schon mal verraten, dass wir grundsätzlich auch in unserer Planung solche Themen natürlich auch weiterhin ja, hineindenken und versuchen immer mal wieder dazu auch ja, Thema zu machen und zu sprechen. Das ist aber jetzt nicht unser Thema. Wir wollen uns jetzt mit Corona beschäftigen. Das ist nach wie vor ein leidiges Thema, aber es gehört leider dazu, zur Wahrheit, wie wir gerade hier auf der Welt leben. Und dazu die große Frage, Martin, woran hat es gelegen, dass ja, in manchen Regierungsflügen Fliegern anscheinend keine Maske getragen wird und anscheinend in manchen anderen Fliegern, wo keine Regierungsmitglieder drin sitzen, dann doch Maske getragen werden muss?
Ja, ich würde sogar sagen, in allen Fliegern, in denen keine Regierungsmitglieder drin fliegen, muss Maske getragen werden, weil das ist nämlich die rechtliche Grundlage tatsächlich in Deutschland. In Deutschland jedenfalls, wie gesagt, in vielen anderen auch europäischen Ländern ist es längst keine Pflicht mehr, in Flugzeugen in Deutschland schon. Genau, das hätte man vielleicht vorher der Regierungsdelegation sagen sollen, die von Habeck und Scholz angeführt wurde nach Kanada, weil in diesem Regierungsflieger trug de facto fast keiner eine Maske. Dummerweise aus deren Sicht sozusagen sind dann Bilder, die, glaube ich, sogar das ARD oder kurze Videosequenzen aufgenommen hat, halt natürlich veröffentlicht worden. Und da war der Aufschrei groß. Und die Begründung war eher klein. Also die Begründung war von offizieller Stelle, dass alle einen aktuellen PCR-Test vorweisen mussten, um sozusagen auszuschließen, dass sie Corona infiziert sind, und dass in solchen Flügen andere Regeln gelten sollen. Zum zweiten Punkt, der ist, was ich gelesen habe, juristisch mindestens umstritten, sage ich mal, weil dafür gibt es gar keine Grundlage. Also auch Bundeswehrflüge wurden aus Regierungssicht davon immer ausgenommen sozusagen. Juristisch gibt es dafür de facto keine Grundlage, weil das Infektionsschutzgesetz auch diese theoretisch mit einschließt oder jedenfalls keine Ausnahmeregelung für solche Regierungsflieger vorgibt. Das andere ist mit dem PCR-Test, hinkt aus meiner Sicht auch. Also klar, bringt ja eine große Sicherheit ein PCR-Test, der aktuell ist sozusagen. Das Problem ist halt nur, dass die restliche Bevölkerung, sage ich mal, nicht diese Option hat, sich so frei zu testen, um maskenfrei fliegen zu dürfen, weil, wie gesagt, das Infektionsschutzgesetz das nicht vorsieht. Und zum anderen auf dem Rückflug ebenfalls keine Maskenpflicht herrschte. Und da lag laut Regierungssprecher dann kein negativer PCR-Test vor. Das heißt, der PCR-Test, der negativ war, beim Hinflug erforderlich von Deutschland aus. Dann sind die aber nach Kanada geflogen, waren da, sind zurückgeflogen und auf diesem Rückflug waren diese 24 Stunden natürlich längst vorbei. Und der PCR-Test wurde nicht erneut. Also insgesamt, um das mal vorsichtig zu formulieren, eine sehr unglückliche Situation der Regierung. Erneut muss man sagen. Wir haben ja letzte Woche schon über Scholz gesprochen, ich habe es in der Einleitung zu Beginn gesagt. Und auch hier ist nicht ein Kommunikationsproblem, ist tatsächlich, sieht man einfach sehr schlecht aus, ehrlich gesagt.
Ja, wobei ich glaube, da muss man noch mal unterstufen. Also du hast ja den Flug Habeck, Scholz nach Kanada angesprochen. Zum Beispiel Frau Baerbock, also unsere Außenministerin, die ist nach Marokko geflogen und da auf dem Flug hat Maskenpflicht geherrscht, weil sie das gesagt hat, dass sie das herrschen soll so. Und da sieht man ja, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn jetzt Leute sagen, wenn jetzt Minister sagen, bei meinen Flügen schon, bei manchen nicht. Da, also es ist mindestens, also wenn es juristisch machbar wäre, möglich so oder möglich wäre, dann ist es zumindest ja moralisch, ethisch sehr fragwürdig oder sehr ja, merkwürdig, vor allem gegenüber den Bürgern. Und ich meine, jeder kennt das, Maske zu tragen im Zug oder im Flugzeug. Es macht keinen Spaß, aber es ist halt, es ist sinnvoll. Und dann sollten sie sich natürlich auch die Regierung dran halten, nicht. Zumindest Habeck, der hat ja auf dem Rückflug anscheinend wieder Maske getragen, habe ich gehört oder gelesen. Vielleicht war es auch eine Lehrstunde für manche, dass man doch auch immer unter Beobachtung steht und auch man selbst immer eine Botschaft sendet, die man mit seinem eigenen Handeln ja irgendwie hervorruft.
Ja, ich hoffe, es war für alle eine Lehrstunde. Also du hast natürlich richtig gesagt, so man ist unter Beobachtung und jetzt vielleicht umso mehr. Ich glaube, der Baerbock-Flug war dann auch einen Tag später oder so, also leicht zeitversetzt. Wäre auch selten dämlich von ihr gewesen, wenn da das Gleiche passiert wäre. Also wenn sie da nicht direkt quasi gelernt hätte aus der Situation und ich weiß nicht, wer alles auf dem Rückflug eine Maske trug, dann auch da ist, ehrlich gesagt, ist man selten blöd, wenn man auf Rückflug dann weiterhin sagt, nee, weil Regierungskrieg oder so. Also weiß ich nicht, also was einen da bewegen muss, dann trotz des Shitstorms sozusagen der Diskussion in Deutschland dann sagen, ja, Struktur ist mir auch egal, so ungefähr. Also weiß ich nicht, was da schieflaufen muss, um das dann nicht mal zu erkennen, so. Aber klar, und das stand auch gerade im Chat, ist natürlich alles sind genervt von diesen Maßnahmen, so, und jetzt hat man vielleicht das Gefühl, ja, die da oben, typischer Ausdruck, ja, die machen Gesetze und schafft Regeln, an die wir uns halten müssen, und wir werden sanktioniert, und es wird teuer, und selbst machen sie es nicht so.
Ja.
Okay, und das, und so und dieser Eindruck wird erweckt. Manche haben den schon lange gehabt, unbegründet, so, der wird natürlich jetzt bestätigt, so. Und das ist einfach ein fatales Zeichen, so.
Ja. Ja, ich glaube, über diesen Flug kann man das sagen, was wir gesagt haben. Ich glaube, so viel mehr, als dass es ziemlich dumm ist, von der Bundesregierung so vorzugehen. Allein aus dem Winkel des Bürgers kann man, glaube ich, gar nicht so viel mehr dazu sagen. Wir können nur hoffen, dass die Bundesregierung da lernt, davon
Ja.
eine einheitliche Regel findet, die die gesetzliche Vorlage auch der entspricht, die alle anderen auch haben. Wir haben jetzt ja neue Corona-Regeln, die ab demnächst gelten. Also ich glaube, ab dem 1. Oktober sollen die gelten. Und zwar wird alles wieder ein bisschen verschärft, aber allerdings ja aus meiner Sicht eher sehr entspannt verschärft. Also natürlich ist es eine Verschärfung zu jetzt. Wenn man aber guckt, was genau denn beschlossen wurde, dann wurde viel, was der Bund entscheiden kann, auf die Länder mal wieder heruntergebrochen, dass die Länder sagen können, wir entscheiden das so und so. Dadurch ist natürlich wieder dieser Flickenteppich, von dem immer alle Leute sprechen, seit 3 Jahren gefühlt, wieder möglich und auch wieder da vermutlich. Na klar, Corona lässt sich nur lokal besiegen, das ist auch ganz klar. Und trotzdem braucht man, glaube ich, als Staat irgendwie ein einheitliches Vorgehen, damit es nicht komplettes Chaos gibt. Wie bewertest du denn die neuen Regelungen? Und siehst du Vor- und siehst du Nachteile? Kannst du manche Regelungen verstehen, andere wieder nicht? Oder ja, wie ist so deine Meinung dazu?
Also zuerst, das hast du quasi schon angerissen, angesprochen, ist es ja der Beschluss des Kabinetts sozusagen. Das
Genau.
heißt, der Bundestag muss dem noch zustimmen. Und da fängt aus meiner Sicht der Hamster schon an zu humpeln. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also ich glaube nicht, das ist meine Prognose, ich glaube, ab 8. September soll die Debatte angesetzt sein im Bundestag. Ist noch nicht ganz klar, aber so Pi mal Daumen Anfang September. Also ich glaube nicht, dass dieser Gesetzesvorschlag oder das neue Infektionsschutzgesetz sozusagen tatsächlich so wie es jetzt ist, durchkommt. Ist vielleicht eine gewagte Prognose. Das, was ich so ein bisschen wahrgenommen habe, ist, dass auch aus der Regierungskoalition eben heraus jetzt schon Leute sagen, nee, so nicht. Also wahrscheinlich da vor allem die FDP zu nennen, aber auch aus anderen Regierungsparteien. Weiß jetzt nicht, wie die CDU dagegen steht. Wahrscheinlich wird sie dann auch tendenziell eher sagen, nee. Also ich mache daran mal ein großes Fragezeichen so. Das wird es tatsächlich so wie jetzt ist durchkommen so. Ansonsten, ich finde es tatsächlich so ein bisschen schwierig. So, du hast einiges schon angesprochen an Kritikpunkten. Vor allem das Problem eben mit dem Flickenteppich, so dass es an die Länder abgegeben werden soll, finde ich nicht clever. Also vor allem, weil es soll ja so diese zwei Stufen geben. Also erstmal soll es grundsätzlich FFP2-Masken im Fernverkehr geben und in Flugzeugen, also nicht mehr die OP-Masken, sondern FFP2 in diesen. Und dann soll es so zwei Stufen geben. Stufe 1, die dann quasi gezündet wird, haben die Länder sozusagen die Option, dann in Restaurants und Co. und in irgendwelchen öffentlichen Innenräumen sozusagen eine Maskenpflicht zu erlassen. Mit noch mehreren Ausnahmen und so und Optionen oder Stufe 2 dann, wenn quasi das Infektionsgeschehen verstärkt, kann es auch noch weiter ausgeweitet werden, wieder eine generelle Maskenpflicht auch in anderen Einrichtungen, Konzerthallen oder so, unter anderem sozusagen. Und auch eine Abstandsregelung und eine Teilnehmerobergrenze und so. Und das Problem ist, dass überhaupt nicht definiert ist, wann zündet Stufe 1 sozusagen und wann zündet Stufe 2. So entsprechend, es ist halt so schwammig formuliert, wenn das Infektionsgeschehen entsprechend ist, so. Weißt du, und die Masken sind das geringste Problem, der geringste Eingriff, so gar keine Frage, es wird niemandem weh. wenngleich man auch die Finanzierungsfrage stellen muss, weil FFP2-Masken kann sich nicht jeder leisten. Vor allem, wenn ich eben wirklich quasi die Hersteller-Eigenschaften anschaue und weiß, okay, ich darf die eigentlich keine 5 Tage am Stück tragen, so, dann sind sie nutzlos. Also das heißt, es ist einfach ein finanzieller Aspekt, der meiner Meinung nach noch gar nicht geklärt ist, wie sich das Leute leisten können. Vor allem, weil wir eben von Inflation und Co. auch sprechen. Also die Belastung ist sowieso hoch. Und wie gesagt, ich finde es super schwammig formuliert, wann denn was eigentlich greift. So. Und jedes Bundesland kann offensichtlich dann und jedes Landesparlament selbst entscheiden, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Und das wird ein Flickenteppich sondersgleichen. So, ja. Auch wenn es dann Ausnahmeregelungen gibt, wenn ich frisch geimpft bin und bla bla bla, dann brauche ich keine Maske bei Stufe 1, bei Stufe 2 dann aber schon. Also es gibt noch nicht mal eine Empfehlung der STIKO für unter 60-Jährige, dass sie sich dass sie quasi für die Auffrischung Impfung lassen. Also es ist alles ein großes Durcheinander. Und tatsächlich dann auch Eingriffe, die die Länder durchführen können. Wie gesagt, ich finde die Maskenpflicht jetzt nicht den härtesten Eingriff, sondern vor allem Obergrenzen, Abstandsregelungen, weil das bedeutet ja auch wieder weniger Leute in Geschäften, weniger Leute in Restaurants, weniger Leute bei Konzerten, was auch immer so. Und das ohne eine wirkliche, ja, genaue Angabe, wann diese Einschränkungen Kraft haben, finde ich brandgefährlich und finde ich wirtschaftlich, um diesen Aspekt reinzubringen, auch überhaupt nicht clever, so in Zeiten von Inflation heute mehrfach gelesen, es droht eine große Rezession, die Gaspreise gehen durch die Decke, die Strompreise gehen durch die Decke. Also ich finde das alles super unausgereift, ehrlich gesagt. Das dann übrigens schlussendlich, um das jetzt kurz zu machen, auch der Grund, weswegen ich nicht glaube, dass der Bundestag das so wie es jetzt ist, tatsächlich verabschieden wird, das Infektionsschutzgesetz.
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also ich denke schon, dass das, also sicherlich gibt es an der einen oder anderen Ecke nochmal eine kleine Änderung. Aber ich denke im Großen und Ganzen zu 70, 80% wird das so kommen, denke ich. Und zwar aus dem Grund, weil das, glaube ich, schon ein sehr guter Kompromiss ist, den die FDP vor allem da auch eingehen kann und muss. Die Ampelparteien, also SPD und Grüne vor allem, die wollten ja eher schärfere Gesetze. Zumindest ist das so, was man rauslesen kann. Natürlich nicht alle, aber der Großteil. Die FDP hat ja oft dagegen gewettert. Und ich würde behaupten, die FDP konnte sich recht gut durchsetzen mit dem, was da beschlossen wurde. Hat natürlich den Vorteil, also gerade wenn man das auf Länderebene runterschiebt, dass man dann als Bund sagen kann, naja, wir haben das ja nicht beschlossen. Das waren ja die Länder. Und der Fraktionschef von der FDP, Dürr, hat jetzt auch schon an die Länder appelliert, doch diese Regelung erst bei ganz hohen Zahlen einzusetzen. Und dann habe ich, also als ich das gelesen habe, habe ich mich aufgeregt, nicht weil ich das unbedingt nicht so sehe, aber wo ich so dachte, jetzt greift jemand, der den Ländern das dann wieder gibt, greift jetzt schon ein, dass die sagen, dass er sagt, Leute, macht es aber ganz, ganz, ganz hoch. Das finde ich geht halt nicht, weil wenn man da schon abgibt, die Kompetenzen, dann muss man sie ganz abgeben und darf da nicht jetzt schon wieder reingrätschen. Natürlich nur mündlich, aber trotzdem finde ich das ja sehr schwierig. Und grundsätzlich glaube ich, dass da schon ein schwieriger Herbst und Winter, was Corona angeht, auf uns zukommt. Es werden wieder, so sind die Prognosen von fast allen Wissenschaftlern, wieder große Fallzahlen bekommen, auch täglich wieder bis zu 300, 400.000 Infizierte, das wird vermutlich so kommen, ohne jetzt Angst machen zu wollen. Und dennoch müssen wir natürlich, also was ich gut finde, ist, dass gesagt wurde, Lockdown gibt es so in dem, was wir kannten, nicht mehr. Ich glaube, das ist der Kompromiss, den man eingehen muss als Gesellschaft. Ich meine, viele sind geimpft, viele haben ja Immunabwehr dagegen, dadurch, dass sie schon mal Corona hatten und auch Omikron schon hatten. Und dennoch brauchen wir Schutz dort, wo es ja gefährlich wird. In Altenheimen, in Krankenhäusern, in Schulen brauchen wir auch Schutz. Und natürlich auf der Arbeit und so im öffentlichen Leben natürlich, Bahn und Co. Deswegen finde ich die Grundregeln wirklich sehr sinnvoll. Was ich aber kritisiere, ist das, was du auch schon angedeutet hast, dass die Länder halt das im Grunde festlegen müssen. Und da gibt es halt einfach 16 Meinungen. Vielleicht gibt es auch nur 12 oder so, weil sich manche Bundesländer angleichen. Aber das gibt ein Riesenchaos, wenn das wirklich die Länder in Alleingang komplett alleine entscheiden müssen. Und das ja, wird schwierig. Aber ich denke, grundsätzlich geht das durch den Bundestag und auch durch den Bundesrat.
Ja, was das ein bisschen fehlt, was mir stark fehlt, ist, dass das ist, du hast zwar gerade gesagt, welche Zahlen erwartet werden, so es gibt auch viele, die sagen, ja, aber Es droht deswegen keine Überlastung des Gesundheitssystems. Das ist ja immer der Hauptpunkt gewesen und oft und lange Zeit auch gerechtfertigt, ehrlich gesagt, so, ne? Aber wir haben gar keine Ahnung von den Zahlen, würde ich behaupten. Also,
Das stimmt, ja.
weil diese 300.000 sind viel, du hast recht, so. Die Frage ist, wie viel von diesen 300.000 werden dann wirklich ernsthaft krank? Und wir sind durchseucht. Also, das wollte man nicht, quasi Durchseuchung durch Infektion, so ist auch nicht passiert, würde ich behaupten, oder in anderen Ländern viel stärker jedenfalls. Aber wir sind A, durchseucht und haben B, die, die sich impfen lassen wollten, haben sich geimpft. So. Und die anderen, die sich nicht impfen lassen wollten, werden es auch nicht machen. Punkt aus. So, und die haben aber wahrscheinlich zu einem großen Prozentsatz, würde ich jetzt einfach behaupten, auch schon Infektionen hinter sich. So, das heißt, wir haben diesen Faktor, der vor einem Jahr eben noch keine Rolle spielte, so, den haben wir jetzt da, der wird aber offensichtlich, jedenfalls in der Begründung dessen, was jetzt verabschiedet wurde, außer Acht gelassen. Und jedenfalls öffentlich haben wir keinerlei Zahlen. Also selbst wenn wir jetzt Zahlen erheben, wie viel sind jetzt quasi, wo noch möglich Herbst, die sicherlich kommen wird, gar keine Frage, ja. Wie viele Infizierte haben wir Stand jetzt? Heute ist der 26. August. Die Frage ist halt, also das ist eine offizielle Zahl, so, aber ich glaube, dass ich habe es selbst auch gemacht. Ich hatte im Sommer zwei positive Schnelltests gehabt. Da habe mich nirgendwo gemeldet. Ich bin einfach eine Woche Homeoffice, Quarantäne gewesen. Gut ist so. Ne? Das war die Regelung, die hat es zugelassen. Nach den 5 Tagen war der Test negativ, alles kein Problem. Aber wie viele andere machen das auch? So, und ich glaube, da sind ziemlich viele, die jetzt nicht sagen, also wenn wer testet sich überhaupt noch, das ist die erste Frage. Und B, wenn ich jetzt mich teste, so, wer macht dann überhaupt noch Quarantäne? Gibt es offiziell an, macht man einen PCR-Test? So, ich glaube, in der Schweiz ist es sogar so, dass ich auch als positiv getestet oder so auch trotzdem auf Arbeit gehen kann. Also,
Kannst du sogar teilweise in Deutschland, also unter verschiedenen
ja,
Bedingungen.
was soll jetzt im Herbst, also weißt du, die Zahlen sind für mich einfach null aussagekräftig. So. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen man jetzt in dem Infektionsschutzgesetz, wenn man die Kompetenz, du hast richtig gesagt, an die Länder abgibt, gar keine Zahlen nimmt. Weil die Zahlen, glaube ich, gar keine Aussagekraft haben. So. So, wenn ich es jetzt anhand von Zahlen festmache, weiß ich nicht. Und man könnte es maximal, es wurde ja auch eine Weile lang gemacht, dann an Kranken- oder Intensivbettenbelegungen machen. So. Aber ich glaube, und das habe ich jetzt mehrfach gelesen, es droht einfach keine Belastung des Gesundheitssystems. Sodass, also das war schon in den letzten Monaten, so auch im Herbst drohte das, oder im Herbst oder im Frühjahr, war nicht ernsthaft eine Gefahr, dass das Gesundheitssystem kollabiert, weil so viele Corona-Infizierte da sind. So. Also weißt
Das Problem liegt
du,
halt im Lokalen. Also es gab ja tatsächlich Fälle, gerade in Ostdeutschland hatten wir das ja, dass wirklich Corona-Infizierte mit Helikoptern nach Dortmund geflogen werden mussten oder so, weil dort freie Plätze sind. Also ich sehe ein, dass nicht deutschlandweit keine Corona oder keine Betten mehr frei sind. Das denke ich auch nicht. Aber ich glaube, lokal wird es wirklich zu Problemen führen. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, weil es ist gar nicht so leicht, mal eben jemanden, der schon halb im Koma liegt, irgendwie nach Dortmund zu fliegen. Und das in der großen Masse, das geht ja auch in die Substanz. Und ja, deswegen, natürlich ist wenn wir wissen ja auch nicht, ob es eine neue Variante gibt, die alles über den Haufen wirft, das kann ja auch alles noch passieren. Aber wenn wir jetzt so bei der Omikron-Variante bleiben, zum Beispiel, die ja zumindest jetzt relativ mild wirkt, dann droht natürlich keine Überlastung, so wie wir es noch nicht hatten. Aber es ist lokal, glaube ich, schon schwer ja, zu behandeln dann. Und deswegen müssen wir darauf schon achten. Und ich finde die Regeln, die wir haben, also wirklich Maske tragen, Abstand, und ich finde, Abstand ist ja auch machbar. Das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie, das haben wir ja 2 Jahre lang recht gut mitgemacht, würde ich sagen. Es ist machbar. Und wenn man jetzt, noch ein Satz, wenn man jetzt zum Beispiel Großveranstaltungen, ich sag mal von 40.000 Menschen auf 10.000 geht, damit man dann genug Abstand hat. Es ist schade, ich habe auch keine Lust darauf, aber ich glaube, ja, es ist letztendlich vernünftig.
Ganz kurz, bevor ich darauf noch was sage, weil David Maximilian in den Chat schrieb mir auch gerade die Frage, wen es überhaupt noch juckt. Ich glaube halt immer weniger. Also das ist für nichts ein Argument. Also nur weil es die Mehrheit oder wie auch immer ein Großteil der Bevölkerung nicht juckt, ist natürlich kein Argument so. Also, aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung. Und wenn ich in Berlin so gucke, wer denn in den Straßen, U-Bahn, S-Bahn noch Maske trägt, dann werden das immer, immer weniger so. Also ich würde behaupten, das ist schon noch die Mehrheit, aber das war vor ein paar Wochen oder Monaten auch noch anders. Und wenn ich jetzt in andere europäische Länder schaue, da ist es halt gar nicht mehr so, ne? Aber das, wie gesagt, ist kein Argument, was die Mehrheit empfindet oder was der Mehrheit auf den Sack geht, so, oder wenn die Mehrheit pandemiemüde ist. Das ist ein Faktum, aber ist kein Argument für irgendwas so. Mein Ding ist halt nur, dass das jetzt präventiv sozusagen Grundrechtseinschränkungen verabschiedet werden. Und auch wenn Buschmann sagte, glaube ich, es ist verfassungs- oder Grundrechte schonend, was sie vereinbart haben, so, was ist das denn für ein Wort? Also in Klammern auch noch als Liberaler, davon abgesehen, ne? Das finde ich tatsächlich problematisch, dass man muss vorbereitet sein, gar keine Frage. Und es ist vielleicht auch schwierig, gegeneinander auszuspielen oder lässt sich gar nicht richtig gegeneinander ausspielen. Aber auf Verdacht quasi Grundrechte einschränken, auch wenn es vielleicht nur leichte Einschränkungen sind. Und wie gesagt, Lockdown wurde ausgeschlossen, wäre auch, glaube ich, gar nicht mehr haltbar, wenn man das jetzt sagt. Aber das finde ich tatsächlich schwierig so. Und sehe da eine Gefahr, dass man sich einfach ein Stück weit dran gewöhnt, dass man sagt, ja, es dient ja der Gesundheit und es ist keine böse Absicht der Regierung, da gar keine Frage so. Also wer das sagt, der ist realitätsfern so, ja. Aber es ist, glaube ich, schon eine Gefahr, dass man sich so ein Stück weit dran gewöhnt, hier ein bisschen einschränken, da ein bisschen, dort vielleicht ein bisschen. Ich glaube, das ist eine gefährliche Entwicklung. Also vor allem, wenn es dann eben so schwammig auch noch formuliert wird. Das kommt, wie gesagt, noch dazu. Ja, ich habe es auch mehrfach gesagt, die Maske tragen ist natürlich jetzt an sich ein geringes Problem, aber ich glaube, so die Masse an Dingen macht es dann so. Und dieses das Beschränken von quasi oder Obergrenzen bei Teilnehmern einzuführen, Abstandsregelungen, wie gesagt, was ja dann auch immer bedeutet, in Restaurants, in Geschäften, weniger Kunden. Das finde ich, sollte man nicht leichtfertig machen. So. Ist natürlich jetzt spekulativ, würde es überhaupt ein Land anwenden? So, wir haben viele Länder, die auch CDU-regiert sind oder mitregiert sind. Wenn die das im Bund ablehnen, dann werden vielleicht die Landesregierung entsprechend da auch nicht unbedingt Maßnahmen dann da die entsprechend ergreifen. Aber das sind alles so Gedanken. Und dafür finde ich es ehrlich gesagt schwach formuliert. Also er hat es gesagt, oder argumentiert, besser gesagt, gar nicht argumentiert, so nach dem Motto, ist halt so. Wir haben es jetzt beschlossen, ist ein Kompromiss. Ich weiß auch nicht, ob die FDP da ehrlich gesagt gut rauskommt, so, weil Buschmann hat im Oktober letzten Jahres, glaube ich, nach der Bundestagswahl gesagt, dass war das 20. März oder was war da für ein
20. März, ja.
20. März fallen alle Maßnahmen einfach so. So, und das ist schon nicht passiert. Jetzt haben wir eine FDP-Regierung, die jetzt wieder für eine Verschärfung ist. Das sind, also Situationen ändern sich, aber der Bumerang kommt natürlich zurück, wenn ich so krasse Sachen formuliere. Und das haben die auch im Wahlkampf ja gesagt, dass mit der FDP werden an dem Stichtag sozusagen die Corona-Regeln aufgehoben. Also ich weiß nicht, sicherlich hat die FDP den Kompromiss abgeschwächt, aber ich glaube nicht, dass es zum Vorteil für die FDP ist, wenn man jetzt so auf eine Partei schauen möchte.
Ja, also natürlich ist das Quatsch, dass man sagt, ab da sind alle Regeln weg, egal was die Faktenlage ist. Ich glaube, das hat die FDP mittlerweile auch verstanden. Das große Plus, was ich sehe, oder die große Hoffnung, die ich habe, ist, dass wenn dann, also natürlich will ich nicht, dass das passiert, aber es wird aller Voraussicht nach passieren, dass wenn Corona wieder ordentlich zulegt, wenn die Zahlen stark steigen, das merkt man ja. Also es wird ja medial dann berichtet, es wird ja auch im Bekanntenkreis, Freunde, Nachbarn, es wird ja alles wieder näher kommen. Und je mehr Fälle man auch in der direkten Umgebung hat und auch persönlich kennen oder so, ich glaube, dass dann die Leute doch wieder vorsichtiger werden, ohne dass das jetzt Regeln erstmal grundsätzlich sagen, sondern ich glaube, dass es dann, ich glaube, jeder hat irgendeinen Verstand, der sagt, wenn Leute um mich herum krank sind und auch wirklich krank sind, weil das hat man ja auch bei Omikron gesehen, grundsätzlich, es kommen viel, viel weniger Leute ins Krankenhaus, aber zumindest ich habe in meinem Bekanntenkreis wirklich gemerkt, die, die es hatten, auch wenn geimpft, die hatten es doch auch ziemlich ordentlich. Also es waren weniger Menschen mittlerweile, die jetzt fast gar nichts bemerkt haben als früher. Und deswegen würde ich sagen, dass man selbst vorsichtiger wird und da ein bisschen, ja, feinfühliger. Und ich glaube, wir sind ja gerade sehr offen. Also wir haben Sommer, andere Themen haben wir gerade im Vordergrund. Corona kommt jetzt langsam vielleicht wieder. Aber ich glaube, man wird wieder viel, viel feinfühliger dafür, was Corona bedeutet, wie man sich selbst schützen kann. Von daher habe ich da so ein bisschen die Hoffnung, dass ja, Gesellschaft durch Medien, durch alles drum und dran, Kontakte selbst checkt, was zu tun ist. Und da ist jedenfalls so meine Hoffnung, dass Menschen gar nicht mehr unbedingt Regeln brauchen, die direkt jetzt irgendwie vorgeschrieben sind, sondern dass Menschen automatisch vernünftiger werden. Aber das ist nur, wie gesagt, meine Hoffnung. Ja. Vielleicht noch ein Aspekt, es sei denn, du wolltest jetzt gerade noch was dazu sagen. Ich würde noch einen Aspekt einwerfen, die Homeoffice-Pflicht, die ja vermutlich wiederkommen soll. Ich persönlich habe damit kein Problem. Ich arbeite ja sowieso viel im Homeoffice. Aber denkst du denn, das ist, wenn man jetzt auf die Berufswelt guckt, der entscheidende Faktor, den man da bringen kann? Oder sollte man das lieber durch Tests, ich sag mal, alle einmal die Woche testen, irgendwie versuchen, in den Griff zu kriegen da?
Ja, schwierig. Also Tests sind ja auch so ein Ding, die mittlerweile Geld kosten, auch problematisch so.
Ja.
Also ich glaube, in Berlin kosten die 3 Euro die Schnelltests. Klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber wenn ich kein großes Einkommen habe, wenn ich mich einmal die Woche oder zweimal die Woche testen lasse, 8-mal im Monat, also es klappert sich, ja. Und so gesehen,
wobei das der Arbeitgeber dann auch übernehmen muss, teilweise.
Genau, das ist die Frage, so wie das dann geregelt wird. Und dann ist es für den Arbeitgeber natürlich auch ein finanzieller Aufwand. Also irgendjemand muss es bezahlen. Klar, wenn der Staat bezahlt, dann sind es auch Steuergelder oder macht Schulden. So. Also, ne, aber dieser Finanzierungsaspekt ist natürlich was. Ansonsten ist, ich weiß nicht genau, wie die Pflicht, die ja schon mal da war, umgesetzt wird. So. Also ich finde, dass ja, das ist die Frage. So. Wenn ein Arbeitgeber jetzt sagt, nee, es ist nicht möglich, toll so. Ne? Ansonsten ist die Option, sage ich mal, ob man das jetzt als Pflicht machen muss oder wie auch immer das formuliert ist oder welche Druckmittel man dann quasi auch vom Gesetzgeber sein hat, ist natürlich vernünftig so. Ich glaube, weil es unabhängig von dem Infektionsschutzgeschehen sagen, das macht gar keinen Sinn. Infektionsgeschehen. Also unabhängig eines Infektionsgeschehens ist es, glaube ich, für viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einfach was Angenehmes. So. Ich meine, du könntest auch ins Büro fahren, andere Kollegen von uns auch, aber es ist natürlich angenehm so. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der unabhängig von dem Infektionsgeschehen relativ beliebt ist und ich glaube auch funktioniert. Das haben, glaube ich, die letzten Jahre, muss man ja sagen, mittlerweile gezeigt. Also von daher ist das durchaus, glaube ich, eine positive Sache. Also unabhängig davon, wie die dann vielleicht welche Auswirkungen die haben. So, weil, wie gesagt, viele Berufe können das eben auch nicht. Was ich vorhin noch sagen wollte, also ein Satz zum Verstand der Menschen, weiß ich nicht. Immer so eine schwierige Sache. Den Spaß. Aber vielleicht, um den Blick noch so ein bisschen zu erweitern, in eine andere Richtung zu lenken. Du hattest vorhin schon gesagt, wir sprachen über Intensivbetten, über eine Belastung für das Gesundheitssystem oder eine Überlastung. Das ist ein Punkt, an dem ich ehrlich gesagt kaum eine positive Veränderung oder eigentlich gar keine wahrgenommen habe. So, spätestens seit Beginn der Pandemie ist uns klar, dass wir da ein echtes Problem haben, was Pflegekräfte betrifft, was Strukturen, Infrastruktur betrifft. So. Und jedenfalls in meiner Wahrnehmung ist da nicht wirklich viel passiert. So. Also es sind immer mal wieder debattiert, jetzt wieder ein Pflegebonus oder so für die Schaffenden in der Pflege. Ich glaube, das hilft ihnen auch relativ wenig. So. Es ist vielleicht schön, 500 Euro oder auch 1.000, ist ja auch nicht mal für jeden mehr auf dem Konto zu haben einmal. Aber ich glaube, die wären glücklich, ehrlich gesagt, wenn die wüssten, insgesamt in die Pflege wird mehr Geld reingesteckt, damit eben die Arbeit weniger hart wird und auch der Personalschutz sozusagen, also wie viele Menschen muss ich als Pflegeerzieherin betreuen, wenn der quasi niedriger wird. Und da habe ich das Gefühl, dass da nicht wirklich viel passiert. So, wir haben in NRW streiken seit Wochen die Unikliniken so. Das ist A, medial quasi gar nicht beleuchtet worden. Das ist ein Problem, den sich Medienschaffende stellen müssen, so, weil das ist, also es ist de facto nicht aufgetaucht in den Medien. Und B zeigt es aber auch, dass da politisch irgendwie auch nicht wahrgenommen wird, wenn die über Wochen streiken und offensichtlich passiert nichts so, ja. Also, und das ist ein Kritikpunkt, sowohl an der alten Regierung als auch an der neuen, dass da de facto nichts spürbar sich verbessert hat. Wenngleich das natürlich auch nicht von jetzt auf gleich geht. Also ich kriege jetzt nicht 20.000 mehr in der Pflege von jetzt auf gleich, ist mir auch klar. Aber das ist ein Aspekt, der für aus meiner Sicht viel zu wenig beleuchtet angegangen wird. Weil wenn man den Aspekt verbessert, dann müssen wir vielleicht gar nicht mehr über solche Maßnahmen in dem Maße sprechen, weil man sagt, das Gesundheitssystem in Deutschland ist so stark und so krisensicher und krisenfest auch. Wir können jetzt so eine Welle im Herbst mit Impfung, mit Durchseuchung, mit schwacher Variante von Corona auch ganz anders auffangen. So. Und dann können wir uns diese Diskussion, die wir jetzt die letzten 30, 35 Minuten hat, könnte man sich de facto jedenfalls ein Stück weit schenken. So. Und da sehe ich aber ehrlich gesagt kaum Fortschritt.
Ja, vielleicht nochmal daran anschließend. Du hast es gerade erwähnt, den Streik der NRW-Krankenhäuser, also nicht alle, aber einiger. Da habe ich auch letztens, wisst ihr bestimmt alle, die jetzt gerade zu hören und so, da hat ja dann mal eine Zeit lang, ich glaube 2 oder 3 Tage, haben ganz viele Flughäfen bzw. die Beschäftigten gestreikt von der Lufthansa. Da gab es einen Riesenaufschrei, es wurde überall berichtet, es gab überall Probleme, Beschwerden. Also natürlich, wir haben gerade Sommerzeit, Reisezeit, ist ja auch klar. Und trotzdem, das war das Thema. Und der Streik dort in den Krankenhäusern, der ja auch zu Recht stattfindet, da wurde kaum was zu gesagt, obwohl tagtäglich Menschen operiert werden, die Operationen wurden teilweise verschoben, wurden nicht durchgeführt. Und das ist ja auch ein Skandal in sich zu, eigentlich, wenn man das überlegt, dass Menschen dort ihre notwendigen Operationen teilweise nicht bekommen. Jedenfalls, also die ganz, ganz notwendigen wurden natürlich gemacht, aber das ist ja ein Streik, der irgendwie nicht so gewertschätzt wird. Das zeigt auch, wo ja, Probleme liegen. Und das ist auch ein bisschen mein persönliches Anliegen, die Pflege und generell die Krankenhäuser und alles, was damit zusammenhängt, dass man da mehr tut. Und das sieht sehr schlecht aus. Also da hat Deutschland wirklich einiges noch nachzuholen. Grundsätzlich ist aber, glaube ich, schon auch eine Debatte entstanden in Deutschland darüber, dass das besser werden muss. Aber das gab es im Grunde auch schon vorher. Und das ist natürlich ja einfach schade. Also das ganz große Problem, was ich sehe, ist, dass einfach so viele Krisen aufeinanderfallen und diese grundsätzlichen Dinge, die immer schon in Deutschland problematisch waren, dass die gerade eher einfach wegfallen, dass darüber kaum irgendwie ja auch politisch was passiert. Also wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die ganzen Hungersgeschichten, wir haben die Energiesachen und das muss ich ja nicht alles aufzählen. Klimakrise und was weiß ich. Und da ist halt dann mal eben so ein Pflegesystem. Ja gut, das geht dann halt hops so. Also ich glaube, dass das wirklich ein Riesenproblem ist, nicht nur der Deutschen, glaube ich, sondern generell des Westens, vermutlich auch der Welt, würde ich behaupten, dass Krisen immer gefühlt nur eine funktioniert. Also man kann sich immer nur gefühlt auf eine konzentrieren und hat man jetzt parallel welche am Start, die wir es leider haben, das kann man ja nicht ändern, dann sieht es schlecht aus. Und da muss Deutschland oder Europa, die Welt besser werden. Und da muss man sich vielleicht auch einen neuen Politikstil überlegen. Wie kann man Expertise in der Politik haben, wie kann man das voranbringen? Und das ist, glaube ich, das, was die Corona-Pandemie auch zeigt, dass man irgendwie immer am Ball bleiben muss und da auch wirklich ja eine Lobby haben muss letztendlich.
Und Krisen hängen ja auch miteinander zusammen. Das macht vielleicht die
Absolut.
Lösung auch komplizierter, aber wenn man dann was gut angeht, kann das, glaube ich, auch zu Erfolgen führen. Also das Gesundheitssystem und die Corona-Pandemie hängen halt eng zusammen.
Ja.
So, der Krieg in der Ukraine, die Situation in Afrika und Klimakrise hängen echt eng zusammen. So. Und das sind natürlich so viele Baustellen und es ist natürlich schwierig, dann da richtig gut anzusetzen. Aber das ist ehrlich gesagt auch der Anspruch, den ich an die Leute habe, die ich mit in den Bundestag gewählt habe. So. Sind nur Menschen, gar keine Frage. Aber du sagst, man muss Kompetenzen bündeln, man muss vielleicht auch priorisieren. Auch das gehört zur Realpolitik sicherlich dazu. Aber man muss Probleme angehen. So. Und man muss dann so wieder bei Kommunikation, wie jedes Mal so, und das auch kommunizieren so und weiß wenn ich also dann nicht einfach so stillschweigend rübergehen oder dann Leute halt in ihren Gedanken alleine lassen so, ne? Und das vermisse ich halt jetzt nicht nur bei der aktuellen Regierung so grundsätzlich so dass man einfach Sachen viel besser erklärt, Zusammenhänge viel besser erklärt. Das können Organisationen, das können NGOs manchmal viel besser so. Also zu den Zusammenhang zwischen der Hungerkatastrophe in Afrika, dem Ukraine-Krieg, Klimakrise. Das haben die bei der Diakoniekatastrophe super gut erklärt. So. Und das ist auch nur an der Oberfläche gekratzt. So, ja. Aber die haben das ganz gut erklärt, haben aus ihrer Sicht erklärt, was die Politik machen muss, um da
Ja.
anzusetzen. Und sowas wünsche ich mir auch von der Politik. Also nicht, dass sie dem dann eins zu eins folgen, weil da sagt jeder was anderes, ist auch klar. Aber dass sie einfach klar erklären, was sie warum machen, wie was zusammenhängt. Und das vermisse ich sowohl jetzt, wir haben heute über die Corona-Pandemie ganz viel gesprochen, über die Begründungen für die Gesetzesvorlage, die nicht existent ist sozusagen, über die Ukraine-Politik sozusagen, viel bessere Kommunikation, viel besseres Erklären. Ja. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen. Ich glaube, das würde ganz, ganz viel, nicht nur mir, weiterhelfen. Das wäre mein Wunsch sozusagen in die Bundesregierung.
Ich glaube aber auch, dass das letztendlich ein Riesenproblem der Demokratie ist. Also Demokratie heißt ja immer, dass man Kompromisse findet, dass man immer gesprächsbereit ist, dass man immer auf alles eingeht, dass man Ausschüsse hat im Bundestag, dass man spricht, dass man, es zögert sich halt in uns endlich hinaus. So. Das ist gleichzeitig ist es ein Riesenvorteil, das ist ein Riesengewinn für die Demokratie, aber gleichzeitig ist es ein Riesenschaden, weil du ganz oft ewig lange brauchst, um irgendwas voranzubringen. Und das kann, also mir tut das manchmal fast schon weh, wenn ich sehe, wie lange Dinge brauchen, damit sie wirklich mal Realität werden. Umso schöner ist es dann, wenn gute Sachen passieren. Aber es ist halt so schade, wenn Dinge so ewig brauchen. Und auch die Pfle es gibt ja Pflegereformen, die auf dem Weg sind, aber das dauert und dauert und dauert. Und jedes Mal ist es ja auch immer, Politik bedeutet ja auch immer, dass es ein Schritt zur Besserung ist. Und dann fällt wieder irgendwas auf, was an dieser Lösung, die man gebracht hat, vielleicht auch schlecht war, dann macht man den nächsten Schritt, dann merkt man, okay, da war auch nicht ganz perfekt. Und man nähert sich ja immer ein bisschen an und man muss sich auch immer anpassen. Also das Pflegesystem hat sich ja auch verändert. Ich meine, es gibt teilweise schon Roboter, die irgendwelche Sachen übernehmen und so, da ist man gar nicht drauf vorbereitet teilweise. Und das ist das, wofür es Politik braucht und wofür ich auch persönlich auch brenne, dass Politik agiert, dass Politik handelt, dass Politik was macht. Aber es braucht eben immer seine Zeit und das er tut mir manchmal wirklich leid, das zu sehen, weil es doch eben manchmal einfach im Hier und Jetzt passieren muss. Und da muss Politik dann auch manchmal schnell sein und zu sagen, hey, wir diskutieren jetzt nicht so lange, sondern wir müssen es jetzt einfach angehen und es beschließen. Da darf sich natürlich dann keiner überrumpelt fühlen und ausgeschlossen. Aber das ist, glaube ich, manchmal einfach notwendig, dass man nicht die lange Debatte sucht, wenn das Ergebnis gut sein soll, sondern dass man einfach startet und es macht und dann irgendwie hoffentlich auch ja, die Welt damit durch ein bisschen besser macht.
Amen.
Wenn du schon Amen sagst, dann schließe ich unsere Folge und frage dich das, die große Frage am Ende. Martin, was denkst du, was passiert nächste Woche politisch?
Das fragt man sich, Johannes. Also ich frage mich ja immer, woran wird es zu liegen haben. Wenn es zu liegen haben wird, das fragt man sich halt. Ist so.